einer der Medienskandale der Bundesrepublik Deutschland, die Hitler-Tagebücher der Illustrierten Stern, die gefälschten. 1983 war's. Das bisher einzig Gute daran, das ich erkennen kann, der Kinofilm Stonk, eine der besten deutschen Filmkomödien ever. 1992 hat dieser Film den Skandal satirisch nacherzählt. Und jetzt erzählt eine Serie die unglaubliche Geschichte noch einmal. Unter dem Titel Faking Hitler steht ab heute zum Streamen bereit bei RTL Plus. Und das Drehbuch stammt vom RBB-Moderator, einem Kollegen von mir, Tommy Wosch. Tommy, schönen guten Tag in München. Ich nehme an, du sitzt in München.
Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, schön wär's, weil Bayern natürlich, wenn der Winter kommt, manchmal ein bisschen schöner ist als das Mühlenbecker Land. Aber genau genommen sitze ich hier im Mühlenbecker Land.
Gut, auf München komme ich vielleicht nochmal, da habe ich eine Frage. Gerne. Aber erstmal kommen wir zu diesen gefälschten Hitler-Tagebüchern, zu Faking Hitler, eurem Projekt. Als erstes habe ich gedacht, ist zu diesem Skandal nicht schon alles längst erzählt worden?
Also erstaunlicherweise gibt es kaum ein Gespräch, das ich führe, wo nicht Heidemann Heinemann genannt wird oder Heidemanter oder Heidemann mit Kujau verwechselt wird oder der Stern mit dem Spiegel. Also manchmal glaube ich, dass wir auch so ein gewisses Blasendenken haben, gerade ihr natürlich da bei RBB Kultur, so wahnsinnig im Detail.
Das verbitten wir uns.
Abgesehen davon wollte ich den Stoff ja eigentlich auch um eine sehr persönliche Sicht erweitern und um teilweise auch biografische Erlebnisse und so ist dann für mich quasi dieses Paket entstanden.
Ja, was ist da die Erweiterung? Was ist da das Persönliche?
Ach, es ist so, dass ich, da sind wir jetzt wieder bei Bayern, also 1981, als Kujau Heidemann das erste Mal getroffen hat, da habe ich am Ammersee gelebt, war gerade 13 Jahre alt und bei uns in der Schule wurde diskutiert, ob man jetzt auch weiterhin jedes Jahr mit den Schülern nach Dachau ins KZ fahren sollte, zur Exkursion, wie sich das nannte, und dann gab es auch Stimmen, die da laut geworden sind, die gesagt haben, nee, jetzt muss doch mal irgendwie eine andere Lockerheit hier irgendwie aufkommen, jetzt muss man doch auch mal irgendwie vergessen können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hingen in den Wirtshäusern halt immer noch Bilder von SS-Soldaten, Soldaten in Anführungsstrichen, und drunter stand unsere Helden oder wir haben miterlebt, dass Ü60-Männer sich, wenn sie betrunken waren, auch gerne mal mit Adolf Heil Hitler begrüßt haben. Die nächstgelegene Kaserne von uns in Mittenwald war nach einem Nazi-General benannt. Also es war alles andere als entnazifiziert, hat sich zumindest so nicht angefühlt. Und ich glaube, dass diese Stimmung, die mich wirklich sehr geprägt hat, auch der Nährboden für diesen Skandal war.
Wie weit wollt ihr mit der Serie auch auf die Gegenwart verweisen?
Tja, kann ich mit einem Satz beantworten. In meinem Wahlkreis hier hatten wir fast 30% für die AfD bei den letzten Wahlen. Also dieser Nährboden hat sich nicht geändert und insofern schließt sich auch immer schnell die Frage an, ob so etwas wie die Hitler-Tagebücher, dieser Skandal heute nochmal passieren könnte oder würde. Und ich glaube, was das Bedürfnis in der Gesellschaft und so etwas anbelangt, hat sich da wenig geändert.
Lässt sich das mit Kunst anschieben, Veränderung?
Naja, Kunst ist ja zumindest nach meinem Kunstbegriff, dass man in dem anderen etwas erstmal bewegt, anstößt und in dem Moment, wo man etwas angestoßen hat, ist es ja auch schon was anderes. Also ich glaube, dass wenn sich jemand auf Kunst einlässt, also auf seine Kunst, dann seine individuelle Kunst, also auf etwas einlässt, was ihn anstößt und was ihn verändert, dann verändert das auch was. Ich finde es einen total interessanten Gedanken und die Frage ist mir jetzt, ich habe wirklich ein Interview-Marathon, in dem wir jetzt gerade wirklich das erste Mal gestellt. Es ist halt die Frage, ob man Kunst aus, dann sind wir wieder bei der Blase, ob man die Kunst aus dieser Blase heraushebt und an die Leute heranträgt, die man bewegen will.
Das ist ja doch die entscheidende Frage. Oder die beschäftigt mich zum Beispiel wirklich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass ich sage, wir ackern, ackern, ackern und überhaupt nicht in der Blase und kommen aber an ganz viele Leute, an die wir rankommen wollen, nicht ran. Es macht mich kirre.
Ja, das ist interessant, aber es ist auch deswegen interessant, wenn ich jetzt, ich sage es jetzt einfach mal in der Zeit lese, in einem Zeitartikel lese, dass wir halt dann, ich spreche es mal runter, mit dieser Serie wieder nur Tittenfernsehen gemacht haben, dann kann ich halt auch nicht helfen. Wir haben versucht und der Großteil der Leute sehen es auch sehr positiv, dieses Thema für eben auch eine breite Masse konsumierbar zu machen. um eben diesen Kreis zu erweitern. Und ich glaube, dass das das einzig Mögliche ist und dass man da dann auch mal ein bisschen auf ein bisschen Standesdünkel verzichten sollte. Und es bricht einem keinen Zacken aus der Krone, wenn man einen RTL-Zuschauer oder einen TV-Now-Zuschauer anstößt und damit auch verändert, wie du vorhin gerade gesagt hast. Wobei das natürlich schon sehr ehre Ziele sind. Ne? Wir wollen ja keinen Frontalunterricht machen zum Zuschauer.
Ich konnte ja schon eine ganze Menge davon sehen. Das ist sehr unterhaltsam. Eine große Rolle spielt auch für mich, gebe ich zu, die Besetzung. Zwei tolle Schauspieler, vor allem Lars Eidinger, Moritz Bleibtreu. Wie wichtig war das, diese Stars zu kriegen dafür?
Also ich sag's mal so, ich hätte mich beim Schreiben der Drehbücher wirklich gar nicht so doof anstellen können, dass Lars und Moritz das nicht zu einem Erfolg gemacht hätten. Die Figur Heidemann ist wahnsinnig schwer zu spielen, weil Heidemann nicht zu greifen ist oder für mich auch nicht war. Ich habe so manche Stunde mit ihm in seinem Keller gesessen in Hamburg im alten Finanzamt und konnte mir eigentlich über viele entscheidende Fragen keine Antwort bilden und konnte insofern auch Lars da nicht mit einem sehr klaren Konzept reinschicken. Aber Lars ist halt einfach erstens wahnsinnig klug und auch sehr empathisch und seine Art zu spielen kam hier nicht nur ihm, sondern dem Projekt einfach zugute, dass er sich mit dieser Figur verlinkt und dann das, was geschehen ist, erlebt. Und Moritz, der hat eine ganz andere Technik, der packt sich einfach so eine Figur, setzt sich drauf und dann macht er sie zu einem Erlebnis. Also vielen, vielen, vielen und herzlichen Dank an die beiden.
Tommy, du bist so ein umtriebiger Typ. Also du machst Radio, du moderierst, danke, du bist Comedian, jetzt schreibst du. Was steckt dahinter? Suchst du nach dem Weg, dich zu äußern, dich der Welt mitzuteilen?
Ach, schön wär's irgendwie. Also ganz ehrlich, manchmal versuche ich auch einfach nur, meine Kinder zu ernähren. Und also mal wirklich ganz profan. Also ich habe mich selber nie als Prophet oder Künstler oder sowas gesehen und das ist es, irgendwie auf eine Art und Weise Geld zu verdienen, die mir Spaß macht und dann treibt es mich mal dorthin und mal hierhin und vielleicht ist das jetzt auch das letzte Drehbuch, was ich geschrieben habe, ich kann es dir nicht sagen.
Ich habe schon gesagt, du bist in München auf die Welt gekommen. Man braucht nur einmal ins Internet zu blicken. Schon weiß man, dass du ganz viele Vornamen hast und Tommy Wosch ein Künstlername ist. Und zu den Vornamen gehört auch Maria. Das lässt auf eine katholische, solide Grundausbildung rechnen. War dem so?
Absolut. Thomas war in der väterlichen Linie, ich glaube, in der fünften Generation hieß der erste Sohn Thomas und meine Mutter heißt Marie und es gab diese Maria und Elisabeth und Eleonoren in dieser Familie. Ich selber bin zur Klosterschule gegangen, bin auch unehrenhaft entlassen worden aus der Klosterschule. Nach der 9. davor zweimal durchgefallen. Ich war aber in der Tat auch lange Zeit gläubiger Christ und auch ganz begeistert, hat sich dann irgendwie erledigt.
Wieso?
Die Widersprüche wurden irgendwie zu groß. Und auch hier schließt sich natürlich ein Kreis, ne, was ich vorhin gesagt habe, ist ja auch dieses entnazifizierte Deutschland, das aber eigentlich 40 Jahre nach Kriegsende direkt ins Vergessen gehen wollte. Und mit der Kirche, also gerade mit der Klosterschule, das ist schon echt schwierig, wenn, ich sag's jetzt mal, ja, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, wenn der Lehrer, der dir Matheunterricht irgendwie eine Ohrfeige gibt, dann in der vierten Stunde, wenn dann Messe ist, dann war fast täglich Messe, dir irgendwas von der Bergpredigt erzählt, das irgendwann mal haut es dir dann halt einfach den Vogel raus und dann will man es nicht mehr glauben.
Wie viel glaubst du, kannst du bewirken als Medienvertreter, als Künstler, um unsere Gesellschaft nicht umzumodeln, nicht umzugestalten, nicht schöner zu machen, aber doch Akzente zu setzen, die bleiben?
Habe ich mich jetzt im Zuge dessen auch gefragt und vor allem immer mit der Angst, in diese Falle zu tappen, der eigenen Bedeutungs- und Bedeutungsschwangerheit und dass man hier sich noch äußern muss und dort noch was irgendwie sagen muss. Und solange das mit etwas Persönlichem verknüpft ist, wie gerade mit meinem Katholizismus, sage ich auch gerne was. Aber insgesamt suche ich mir schon die Dinge aus, die mich einfach interessieren und die erstmal in mir etwas gemacht haben und dann mache ich was und dann finde ich es immer ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen zweitrangig, aber ich hoffe halt, dass es dann vielleicht auch irgendwas Vernünftiges bewirkt, aber das steht bei mir jetzt erstmal gar nicht so im Fokus.
Tommy Wosch zu Gast bei uns auf RBB Kultur. Ab heute abrufbar bei RTL Plus 6 Folgen Faking Hitler hat er Tommy Wosch geschrieben. Ich habe mir das angesehen, habe ich ja schon angedeutet, Tommy. Und mir ist ein paar Mal das Lachen wirklich schmerzhaft im Halse stecken geblieben. Ist das das Lachen, das du am meisten schätzt?
Ja, und andersrum. Ehrlich gesagt, andersrum finde ich es noch schöner, wenn man erst Schnappatmung bekommt und dann anfängt zu lachen. Mich würde es jetzt natürlich sehr interessieren, an welchen Stellen das war. Aber es ist in der Tat so, dass die ganze Geschichte natürlich komische Aspekte hat. Und kann man das Ganze ja auch nicht, das kann man nicht subtrahieren. Nehmen wir zum Beispiel, dass Q ja wirklich statt A.H., also die Initialen von Adolf Hitler, F.H.
genau.
Außen auf die Kladde geschrieben hat. Und dass sich natürlich jeder, der mit diesen Büchern in Kontakt gekommen ist, erstmal gefragt hat, ja, was soll denn das jetzt sein? F. Der Führer Hitler. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder macht es so wie ein Stonk, dass man da eben noch einen draufsetzt mit vier, fünf guten Karlauern oder Lines. Oder man lässt es einfach so stehen. Und dafür haben wir uns entschieden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist eine Aneinanderreihung von Skurrilitäten und Wahnsinn. Allein, was Kujau da geschrieben hat, was Hitler gedacht haben sollte, welchen Hund er seiner Frau schenkt, bitte kein Ciao-Ciao. Ja, diese Hunderasse ist hinterhältig, soll Hitler da dann geschrieben haben, also ausgedacht von Kujau. Das ist alles unglaublich skurril und natürlich dann irgendwo auch für die Leute, die Humor haben, die müssen dann halt auch lachen, hilft da nichts.
Manchmal hilft Lachen sogar. Vielen Dank für das Gespräch. Und beim nächsten Mal reden wir nochmal die Blase, die du hier bei uns vermutest. Die gibt es nicht.
Gar nicht. Du, überhaupt gar nicht. Das war nur ein unbeholfener Einstieg. Ganz im Gegenteil. Hanya Rani, dachte ich mir erstens, wahnsinnig ein Riesenluxus, mal vor einem Interview tolle Musik zu hören, mit der ich was anfangen kann. Und dachte ich mir vor allem, das ist wirklich Filmmusik. Also ich werde jetzt direkt mal hier in die Recherche gehen, was Hanya Rani anbelangt. Konmoto war super. Was kommt jetzt eigentlich?
Das verrate ich nicht. Dranbleiben, zuhören, das ist immer das Beste bei uns. Tschüss, mach's gut.